Ich habe jetzt vor mir den zweiten Band des Archipels Gulag und führe Sie wieder in die Situation ein. Es geht um die Solowezki-Inseln im Eismeer gelegen, wo die ersten Lager eingerichtet worden sind. Die Sowjets haben es in der Tat fertiggebracht, dieses Kloster, das einst eine blühende Kolonie war, irreparabel zu zerstören, sodass auch die Vegetation schwersten Schaden litt. Alexander Solschenizyn beschreibt, was man den Menschen hier angetan hat. Man hat einige auf einen kantigen Felsstein gestellt. Versuch mal, das Gleichgewicht zu halten, schreibt er. Oder im Sommer auf Baumstümpfe, das heißt, nagt den Mücken zum Fraß. In diesem Fall muss der Bestrafte unter Aufsicht bleiben. Bindet man hingegen nackt an einen Baum, werden die Mücken allein mit ihm fertig. Oder man zwingt ganze Kompanien wegen eines Vergehens im Schnee zu liegen. Oder sie treiben einen Menschen zum heißenden Seemorast hinein, da hat er bis auf Weiteres zu bleiben. Eine andere Methode, ein Pferd wird vor die leere Deichsel gespannt. An die Deichselenden binden sie die Füße des armen Sünders. Ein Wachsoldat steigt aufs Pferd und peitscht es über einen Kahlschlag. So lange, bis das Stöhnen und Schreien hinter ihm verstummt ist. Am schlimmsten ging es dann auf der sogenannten Anser-Insel zu, auf der die Golgotha- und Kreuzigungsklause errichtet ist. Eine Außenstelle für Strafversetzte, wo die Verarztung Tötung bedeutete. In der dortigen Golgotha-Kirche liegen sie zusammengezwängt. Der Nahrungsmangel, an Misshandlungen zugrunde gehen. Erschöpfte Priester neben Syphilitikern, greise Invalide neben jungen Menschen. Auf Drängen der Sterbenden und um sich die Arbeit zu erleichtern, verabreicht der Golgotha-Arzt den hoffnungslosen Fällen Strychnin, also ein hochprozentiges Gift. Die bärtigen Leichen bleiben im Winter lange in der Kirche liegen. Später werden sie in die Vorhalle gebracht, dort an die Wand gelehnt. So nehmen sie weniger Platz weg. Schließlich braucht man sie nur noch vom Golgotha-Berg hinunterzuwerfen. Man spart sich damit die Kugeln. Und Solzhenitsyn schreibt das auch, dass man nicht auf Hasen gejagt hat. Da hat es also scheinbar auch viele Tiere, viel Wild gegeben. Denn die Kugeln, die hat man sich für Menschen aufbewahrt. Mit Patronen sparen hieß die Losung, geschossen wird nur auf Häftlinge. Also nicht auf Tiere, sondern nur auf Häftlinge. Als er dann das Wort Golgotha-Berg erwähnt, macht Alexander Solzhenitsyn ein Sternchen dahinter und man liest in der Anmerkung: Der Name der Klause und des Berges ist ungewöhnlich. Wir finden ihn nirgendwo sonst verzeichnet. Die Handschrift des 18. Jahrhunderts aus dem Heiligenbuch des Solowezki-Klosters berichtet, dass dem Hieromonachen Hiob am 18. Juni 1712 an dieser Stelle während des nächtlichen Gebets die Mutter Gottes, Zitat, in himmlischer Glorie erschienen sei. Sie sprach zu ihm: Dieser Berg sei fortan Golgotha genannt. Eine Kirche und Kreuzigungsklause wird darauf errichtet werden. Unermessliches Leid kommt auf sie herab. Sie nannten den Berg, wie ihnen geheißen, und bauten eine Kirche darauf. Aber die Prophezeiung schien 200 Jahre lang hohl. Es war nicht einzusehen, wie sie sich erfüllen sollte. Heute wissen wir, wie. Liebe Zuhörer, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war ich schon im Innersten betroffen. Mit welchem Gott haben wir es hier eigentlich zu tun? Offensichtlich mit jemand, der in absoluter Souveränität die Zeitenabläufe zu beschauen vermag. Er ist nicht wie wir auf die Gegenwart fixiert. Man sagt ja, dass die Ewigkeit ein stehendes Jetzt ist. Und in diesem stehenden Jetzt ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleich gegenwärtig. Offensichtlich hat Gott oder die Mutter Gottes diesen Mönchen das nicht geoffenbart, damit sie neugierig einen Blick in die Zukunft werfen könnten, sondern damit schon, das ist jetzt meine Erklärung, 200 Jahre im Voraus gebetet und gesühnt wird für das Unrecht, das einmal an diesem Ort geschehen wird. Sie wissen jetzt vielleicht, liebe Zuhörer, warum ich Ihnen den Psalm 139 vorgetragen habe, der Mensch vor dem allwissenden Gott. Ob wir sitzen oder stehen, er weiß von uns, er kennt von fern unsere Gedanken. Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Natürlich auch dann wieder die Frage, wenn Gott schon 200 Jahre im Voraus das weiß, warum verhindert er das nicht? Er hat es diesem Mönch geoffenbart, damit er schon im 2 Jahrhunderte zuvor beten und sühnen kann. So meine Interpretation, ich kann es nur nochmals wiederholen, für das, was an diesem Ort einmal geschehen wird. Aber sie merken wieder, dass es völlig sinnlos ist, von einem schwachen Gott zu sprechen, von einem Gott, ja, der nichts weiß, der das Uhrwerk der Welt in Gang gesetzt hat und dann es einfach sich selber überlässt. Wir haben es mit einem mächtigen Gott zu tun, der so souverän ist, dass er den Zeitenlauf offensichtlich souverän überblickt. Natürlich macht es dann die ganze Sache nicht leicht, sondern eher schwieriger. Denn wenn Gott nur schwach ist, wenn er helfen will, aber nicht kann, hätten wir kein Problem. Dann könnte man das einfach so sagen, Gott ist ganz und gar unschuldig am Leid der Welt, er hat damit nichts zu tun. Wenn der Theologe Hering die These vom ohnmächtigen Gott vertritt, dann muss gegen ihn gefragt werden, was es denn mit der Autorität jener Leidenden auf sich hat, von denen Alexander Solzhenitsyn spricht. Die religiös Gläubigen und fast nur sie allein, so betont es Solzhenitsyn immer wieder, sind innerlich ungebrochen den Weg durch die Lager Sowjetrusslands gegangen. Ihnen wurde dazu noch ein schwereres Kreuz aufgebürdet als den anderen. Ist es nicht im höchsten Maß angebracht, für diese Menschen offene Bewunderung zu zeigen? Sie strafen all jene Lügen, welche die Vorsehung als eine leitende Institution aufgrund der Leiden dieser Zeit für abgesetzt erklären. Machtvoll legen sie Zeugnis für den Gott der Liebe ab im Inferno des Gulag. Klar erkennbar ist ebenso aus diesen Lebenszeugnissen die oft in Abrede gestellte reinigende und klärende Funktion des Leidens. Alle Roheit des Herzens wird im Feuerofen des Leids unbarmherzig weggebrannt. Worte allein genügen nicht, um uns zur Einsicht zu bringen. Deshalb schreibt auch Carlo Caretto, dem durch das Spritzen einer falschen Spritze ein Bein gelähmt wurde: Das einzig richtige Mittel, uns Einheit zu gebieten, ist der Schmerz, und Gott weiß, wie man es anwendet. Wenn wir von jemandem verraten werden, gehen uns die Augen für die eigenen Verrätereien auf. Wenn Hunger, Pest und Krieg über uns kommen, lernen wir die ganze Niedertracht und Härte dessen kennen, was wir über die anderen gebracht haben. Wir werden oft erst dann ganz stark in der guten Richtung, wenn uns die andere Möglichkeit der Gottesferne auch einmal vor Augen geführt wird, wenn wir erfahren, zu welch furchtbaren Folgen die Sünde führt. Die Hilfe Gottes für den Menschen besteht deshalb auch in Schicksalsschlägen, durch welche dessen Verkrampfung an ichhafte Ziele aufgebrochen wird. Es ist erst der Hunger, der den verlorenen Sohn zum Nachdenken zwingt. Caretto: Das ist nicht sehr schön, auch nicht stilvoll, aber so geht's halt im Leben. Solzhenitsyn selbst gehört zu der Gruppe der wankelmütigen Menschen, die gerade im Lager zum Glauben gefunden haben und durch ihn innerlich stark geworden sind. Und wenn ich, so schreibt er, über die Lauheit des Westens, seine politische Kurzsichtigkeit, Uneinigkeit und Kopflosigkeit klagen höre, so erinnere ich daran. Haben wir, bevor wir den Archipel durchlebten, etwa mehr Festigkeit, mehr Gedankenstärke besessen? Daher sage ich zu den Jahren meiner Haft gewandt, und es wird meine Mitmenschen verwundern, sei gesegnet, mein Gefängnis. Sei gesegnet, Gefängnis, dass du in meinem Leben gewesen bist, ich habe dort meine Seele großgezogen. Liebe Zuhörer unseres Radios, das darf natürlich nur jemand sprechen, der es selber erlebt und erlitten hat. Wenn ich das so einfach sagen würde, der noch nie in einer solchen Grenzsituation war, dann könnte man das schon in den falschen Hals bekommen. Das Leid enthält in sich auch die Chance zum Neuaufbruch. Die Vermutung, nach Caretto, dass der Mensch ohne dieses noch viel schlimmer, wenn nicht gar teuflisch wäre, ist sicher nicht ganz unbegründet. Zitat von Caretto: Wenn er schon unter der lastenden Hand dessen, der ihn lähmt, so schlimm ist, ohne Lähmungen wäre er unerträglich. Solzhenitsyn wurde die Erfahrung des Bösen in seinem Leben zum Segen. Im ersten Petrusbrief wird es als, Zitat, eine Gnade in den Augen Gottes bezeichnet, wenn man recht handelt und trotzdem Leiden erduldet. Ja, es heißt sogar: Dazu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. 1. Petrus 2,20 folgende. Wenn uns solche Gedanken fremd vorkommen, dann vielleicht deshalb, weil wir etwas in uns verdrängt haben. Die Notwendigkeit der Kreuzesnachfolge und damit der Stellvertretung im Leiden. Tatjana Goritschewa wurde Anfang der 80er Jahre aus der Sowjetunion ausgewiesen. Sie war eine Dissidentin, eine Regimekritikerin. Sie erlebte an sich selbst die dämonische Welt des KGB, wo die Spezialisten des Mordens sind. Es kann einem Menschen kaum etwas Schlimmeres angetan werden, als die Einweisung in eine psychiatrische Klinik. Denn dort wurden die Dissidenten so lange mit Psychopharmaka misshandelt, bis man sie als speicheltriefende, kichernde Idioten entlassen konnte. Völlig zerstört in ihrer Psyche. Und manche sind schon wahnsinnig geworden, wenn man ihnen das angedroht hat. Gorytschewa nahm diese Ankündigung als eine von Gott geschenkte Gnade an. Und ich kann sagen, dass mich augenblicklich eine ganz andere, eine neue Energie erfüllte. Eine solche Ausstrahlung wirklichen Glückes, dass ich mich zu nichts mehr durchringen musste. Ich habe mich einfach geändert. Ich war ein anderer Mensch, dort in jenem Zimmer des KGB, ein ganz anderer Mensch. Gorytschewa dankt also Gott, als man ihr die Mitteilung machte, dass sie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden soll. Carlo Caretto, ein bekannter geistlicher Schriftsteller, dessen Bein durch eine falsche Spritze gelähmt wurde, sieht dies nicht als ein Missgeschick, sondern als eine Gnade. Als er im Noviziat der kleinen Brüder Jesu einen 600 Kilometer Fußmarsch durch die Kalua-Wüste machen wollte, spritzte ihm jemand aus Versehen, die Ampullen waren vertauscht worden, Gift in den Oberschenkel. Dieser Fehlgriff führte zu Sklerose. Carettos Bein wurde gelähmt. In seiner Verzweiflung empfand er es so, als ob Gott seinen Spott mit ihm treiben würde. Bittere Fragen kommen auf. Warum greift er nicht bei Zeiten ein? Warum schaut er untätig zu, wie ein Dummkopf mir das Bein lähmt? Trotz bleibender Schmerzen konnte er später sagen, die falsche Spritze, die mir das Bein gelähmt hat, war kein Missgeschick, sondern eine Gnade. Am eigenen Leib hat er erfahren, was Augustinus so formuliert hat, Gott lässt das Böse nur zu, um Besseres daraus zu machen. Ein wichtiger Satz im Enchiridion im Handbuch zu finden. Gott lässt das Böse nur zu, um Besseres daraus zu machen. Ich bringe jetzt noch zwei Beispiele von Niol Sadunaite und Petra Kuntner. Niol Sadunaite hat in Litauen gelebt, als Krankenschwester war sie dort tätig. Sie musste sich immer wieder dem Zugriff des KGB in den 70er und 80er Jahren entziehen und am Schluss ganz im Untergrund ihr Leben verbringen. Sie hält das Leiden der Gewissensgefangenen für das deutliche Zeichen einer besonderen Auserwählung. Ihre Aussagen zum Thema des Leidens erreichen eine geradezu mystische Tiefe. Der gütige Gott weiß, dass das Böse in dieser Welt nur durch Opfer getilgt werden kann. Es sucht sich dazu jene aus, die seine Liebe schon von Ewigkeit her auserwählt hat. Die leidenden Gewissensgefangenen sind das Salz der Erde. Petra Kuntner, die im 16. Lebensjahr nach einem qualvollen Leidensweg starb, sie hatte Krebs, antwortet auf die Frage des Klassenlehrers, wann sie mit ihrem Leiden irgendwie fertig geworden sei, so, seitdem ich für die Krankheit gedankt habe. Ein Krebsleiden hat ihren ganzen Körper erfasst und zerfressen. Eine Chemotherapie konnte ihr nicht helfen, verschlimmerte nur noch ihre Leiden. Sie zeichnet ein Bild, bei dem eine Wolke auf eine Blume fällt. Zu lesen ist unter diesem Bild, und ich wollte leben. Ich habe nie aufgegeben, weil ich in der Bibel gelesen habe, werft alle eure Sorge auf ihn. 1 Petrus 5,7. Als die Schmerzen kaum mehr zu tragen waren, hat sie das Gefühl, dass eine unendliche Liebe sie umgibt und eine große Kraft in ihre Seele einströmt. Ich bin sicher, dass man diese Kraft von Gott bekommt. Wenn man schon das Leid bekommt, so bekommt man auch die Kraft, dieses Leid zu tragen. Ich habe mir immer gedacht, wenn nicht passiert, was ich wünsche, passiert das, was besser ist. Gott hat mich sehr lieb, er gibt mir jeden Tag die Kraft, Ja zu sagen. Ihr Geheimnis ist, bei wahnsinnigen Schmerzen nur mehr Ja zu sagen. Eine unzählbare Schar von unheilbar Kranken, Krüppeln, Betrogenen, Verratenen zeigt, dass mit Hilfe der Gnade diese Leiden nicht nur ertragen, sondern gewisserweise auch verklärt werden können. Vor gut 2 Jahren habe ich aus einem Buch zitiert des vietnamesischen Kardinals François Xavier Phan Thuan, Hoffnung, die uns trägt. Im Jahr 2000 hat er die Exerzitien dem Papst und den Vertretern der Kurie halten dürfen. Diese Exerzitien sind im Hertha Verlag herausgekommen. er beschreibt dort wesentlich seine Erlebnisse, die er hat, als er in vietnamesischer Gefangenschaft ist und man versucht, ihn zu brechen. Ich gebe einfach seine Erfahrung hier weiter. Während meiner langen Qual von 9 Jahren Isolationshaft, in einer Zelle ohne Fenster, manchmal tagelang elektrischem Licht ausgesetzt, manchmal in der Finsternis, hatte ich das Gefühl, in der Hitze und Feuchtigkeit zu ersticken, und ich war nahe daran, den Verstand zu verlieren. Ich war ein noch junger Bischof mit 8 Jahren pastoraler Erfahrung. Ich konnte nicht schlafen. Der Gedanke, die Diözese verlassen zu müssen, so viele Werke, die ich für Gott begonnen hatte, zugrunde gehen zu lassen, folterte mich. Mein ganzes Sein war von Auflehnung geschüttelt. Eines Nachts hörte ich aus der Stimme meines Herzens eine Stimme, die zu mir sagte, »Warum quälst du dich so? Du musst unterscheiden zwischen Gott und den Werken Gottes. Alles, was du begonnen hast und fortsetzen möchtest, Pastoralbesuche, Ausbildung von Seminaristen, Ordensleuten, Laien, Jugendlichen, der Bau von Schulen, von Foyers für Studenten, Missionen für die Evangelisierung der Nichtchristen, all das ist ein ausgezeichnetes Werk. Es sind Werke Gottes, aber sie sind nicht Gott. Wenn Gott will, dass du das alles loslässt, dann tu es sofort und hab Vertrauen auf ihn. Gott wird die Dinge unendlich viel besser tun als du. Er wird seine Werke anderen anvertrauen, die wesentlich fähiger sind als du. Du hast allein Gott gewählt, nicht seine Werke. Dieses Licht hat mir einen neuen Frieden gebracht, der meine Denkweise völlig veränderte und mir half, physisch eigentlich unerträgliche Momente zu überleben. Von jenem Augenblick an erfüllte eine neue Kraft mein Herz. Sie hat mich all die 13 Jahre hindurch begleitet. Ich spürte meine menschliche Schwäche, erneuerte diese Wahl angesichts schwerer Situationen und der Friede hat mich nie verlassen. Gott wählen und nicht die Werke Gottes, das ist das Fundament des christlichen Lebens zu allen Zeiten. Und es ist gleichzeitig die gültigste Antwort auf die Welt von heute. Es ist der Weg, auf dem sich die Pläne des Vaters für uns, für die Kirche und für die Menschheit unserer Zeit verwirklichen können. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Gedanken über euren Gedanken, Jesaja 55,9. Von Tag zu Tag verstehe ich dieses Schriftwort besser. Ich begreife, dass mein Leben eine Folge von Entscheidungen zwischen Gott und den Werken Gottes ist, in jedem Moment, eine immer neue Wahl, die zur Umkehr wird. Maria hat Gott gewählt, hat ihre eigenen Pläne aufgegeben, ohne das Mysterium ganz zu begreifen, das sich in ihrem Leib und ihrem Schicksal vollzog. Von jenem Augenblick an ist ihr Leben ein ständig neues Fiat, ein Es geschehe, bis zur Krippe von Bethlehem, bis zum Exil in Ägypten, bis zur Schreinerwerkstatt in Nazareth, bis zum Kalvarienberg. Immer wieder die gleiche Wahl aktuell, Gott und nicht die Werke Gottes. Und gerade auf diese Weise kommt es dazu, dass Maria sieht, wie alle Verheißungen sich erfüllen. Sie sieht, dass der Sohn, den sie ausgeblutet in den Armen hielt, auferstanden ist. Sie sieht, wie die Gruppe der Jünger sich wieder festigt und die Verkündigung des Evangeliums zu allen Völkern trägt. Sie sieht, dass sie in allen Generationen selig gepriesen und Mutter Gottes genannt wird. Sie, die unter dem Kreuz als Ersatz für ihren göttlichen Sohn einen von uns bekam. Einen einfachen Menschen. Kardinal Fantoin hatte eine solche Ausstrahlung, dass sich die Wächter, die man ihm gab, 3 nachbekehrten. Es gab keinen einzigen, liebe Zuhörer, den er nicht jetzt infiziert hätte mit dem christlichen Glauben. So ausstrahlend war die Liebe, die diesen Mann gewirkt hat. Das haben die Kommunisten gemerkt. Und während sie dann anfangs immer die Wächter ausgetauscht hatten, sagten sie, das ist eigentlich blöd, weil der bekehrt am Schluss noch die ganze Kompanie. Wir machen es jetzt anders. Wir müssen einfach damit rechnen, dass er 2, 3 Wächter, die wir ihm zur Seite geben, auf seine Seite zieht. Und dann bekommt er immer feste Personen, die ihn begleiten, damit es nicht am Schluss so ist, dass die ganze Kompanie durch ihn bekehrt wird. Eine solche Kraft hatte dieser Mann, eine solche Ausstrahlung. Und es wird dann berichtet, dass diese Wächter für ihn alles getan haben. Einmal saß einer am Abend in der Zelle bei ihm, bei Kardinal Fantoin, und er klagte ihm das Leid, er sollte jetzt permanent immer wieder so diese blöden Berichte über den Gefangenen Fantoin abgeben, immer wieder da etwas mitteilen und er hat ja schon oft ausgeführt und er wusste nicht mehr, was er tun sollte. Und er sagte, ich lasse jetzt das Schreiben, das ist mir einfach zu blöd. Fantoine meinte, das sei dumm, das sei töricht. Denn dann werden sie ihn bestrafen, möglicherweise versetzen und damit wird ja auch ihm wieder geschadet, weil er jetzt so vertraut schon mit diesem Wärter war, der mir dann alles auch tat und ihm versuchte, Erleichterung zu geben, wo immer es ihm möglich war. Sie sind dann folgendermaßen verblieben. Fantoine fertigte den Bericht, weil er natürlich im Ausland studiert hatte, mehrere Sprachen konnte, war das rhetorisch perfekt. Der Wächter lieferte den Bericht ab, die Vorgesetzten waren erstaunt über diesen guten Bericht und spendierten dem Wächter eine Flasche Orangenlikör. Voll Freude brachte es der Wächter in die Zelle und am gleichen Abend schluckten beide, Fantoine und der Wächter, den Orangenlikör hinunter. Liebe Zuhörer, so kann es auch gehen. Eine solche Liebe, eine solche Kraft, die von Menschen ausgeht, die ganz Kanal geworden sind für den Herrn, sich ihm ganz geöffnet haben. Es ist dann so, dass diese Menschen wie ein Einfallstor sind, wie ein Kristall, der das Licht, das in ihnen einfällt, ganz ungetrübt weitergibt. Sobald nur ein kleinster Schatten auf dem Kristall liegt, wird das Licht nicht mehr ganz ungetrübt weitergegeben. Aber diese Menschen haben es ganz und gar weiterstrahlen lassen. Es ist von sie übergegangen auf andere. Und dann wird es wirklich richtig verstanden, explosiv. Und sie können das bei allen Großen der Kirche feststellen. Das hat die ganze Umgebung in Brand gesteckt. Da sind alle Menschen gleichsam infiziert worden von dieser Heiligkeit. Das ist nicht spurlos an ihnen vorübergegangen. Selbst bei solchen Hartgesottenen wie den Kommunisten, die Kardinal Fantoine zur Seite gestellt wurden. Aber auch sie konnten sich nicht der Liebe dieses Mannes entziehen. Es gibt die seltsame Erfahrung, dass von leidenden Menschen, die sich ganz in Gottes Hände gegeben haben, dass man von diesen Leuten gestärkt weggeht. Ich erinnere mich an einen Pfarrer, Monsignore Wittmann, ist vor kurzem gestorben und hat bei Radio Horeb auch regelmäßig mitgewirkt, die komplett vorgebetet. Der sagte, wenn er in der Seelsorge manchmal wirklich am Ende war, überhäuft von Arbeit, übermüdet und ausgelaugt, weil er einfach zu wenig Erfolg hatte, dann ging er immer zu einem Krebskranken, der Krebs im Endstadium hatte in seiner Pfarrei und hat sich dort wieder innerlich aufgerichtet. Die Augen dieses Menschen, sagte er, leuchteten wie Diamanten. Es war jemand, der versuchte, sein Leid ganz von Gott her zu leben. Und das hat ausgestrahlt. Das hat Kraft gegeben. Vor allem, es hat auch die eigenen Leiden relativiert. Und es ist schade, wenn wir nicht fähig und willens sind, die leidvollen Situationen anderer Menschen ernstlich zur Kenntnis zu nehmen. Wenn wir da einfach innerlich abdocken. Das beraubt uns von vielem. Weil es dann nämlich geschieht, dass wir meinen, unsere Leiden seien maßlos und einzigartig. Dabei sind sie doch ziemlich relativ im Vergleich zu dem, was anderen aufgebürdet wird. Und wer möchte schon allen Ernstes die Schwierigkeiten, die er im Leben hat, vergleichen mit dem, was den Menschen im Archipel Gulag zugestoßen ist? Von daher habe ich es immer auch als eine gewisse Bereicherung erfahren, sich dem Leid anderer Menschen zu stellen. Das macht einen selbst klein und demütig, relativiert die eigenen Leiden, die manchmal nichts anderes als Wehwehchen sind, und unsere eigene Unfähigkeit, unser Leben zu organisieren und uns dem Licht Gottes zu öffnen. Es gibt die Erfahrung, dass man von leidenden Menschen, die sich ganz in Gottes Hände gegeben haben, gestärkt weggehen. Vielleicht haben Sie das auch schon mal erlebt. Sie beschenkten jene, die zu Ihnen kommen, mit einem inneren Reichtum. Der Kranke kann nichts Künstliches mehr vorschützen, nicht mehr mit seinen eigenen Leistungen aufwarten. Wenn er jetzt noch standhält, innerlich ungebrochen standhält, dann wird offenbar, dass die Gnade Gottes am Werk ist. Solche Menschen werden zu Quellen des Lebens für andere. In diesem Sinn ist wohl der alte Spruch zu verstehen, dass es ein Segen ist, einen Kranken im Haus zu haben. Die bittere Frage nach dem Warum des Leids kam in den genannten Beispielen von Carlo Caretto, von Petra Kuntner auch klar zum Ausdruck. Auch im Leben des Glaubenden sind Anfechtungen da, die zu bestehen sind. Sie erleben diese nicht anders als der Nichtglaubende. Kardinal Schäfzig, in existenzieller Leidensnot wird der Mensch immer wieder wie Job vor Gott stehen, nämlich als Klagender. Es ist aber offensichtlich, dass nicht jedes Warum aus einem zerbrechenden Glauben kommen muss. Die Geschlossenheit der Welt des Leidens wird aufgebrochen, verliert das Dunkle und Bedrückende, wenn es von Gott her innerlich angenommen und getragen wird. Der Mensch erkennt in dem Maß seinen Sinn im Leid, indem er die Tiefe der göttlichen Liebe erfasst. Das hat der Papst in seinem Lehrschreiben Salvifici Doloris vom heilbringenden Sinn des Leidens geschrieben. 1984 kam es heraus, er hat da auch die Erfahrung des eigenen Leidens reflektiert, als er auf dem Petersplatz fast tödlich getroffen worden ist durch die Kugeln des Attentäters. Gott schenkt die Erfahrung der Wandlung des Besseren. Er bleibt der Gott der Liebe. Allerdings ist dies nicht leicht zu verstehen und zu vermitteln. Ich zitiere wieder Carlo Caretto: Den Zusammenhang zwischen Liebe und Schmerz, Tod und Auferstehung zu begreifen, ist wirklich schwer und ohne den Geist Gottes fast Menschen unmöglich. Zitat Ende. Alles entscheidend ist, ob der Mensch sich gänzlich Gott hingibt, trotz oft dunkler und verödeter Horizonte. Carlo Caretto bezeichnet das Vertrauen auf Gott als Zusammenfassung und Ergebnis der 70 Jahre seines Lebensweges. Dem inneren Zerbrechen eines Wiechert, Borchert, Haeckel oder Strindberg und dem Versagen einer existenzialistischen Leidbewältigung steht das positive Zeugnis von Caretto, Gorizheva, Satunaite, Alexander Solzhenitsyn oder Kuntner gegenüber. Beides kann sicher nicht gegeneinander aufgerechnet werden, es muss aber unvoreingenommen zur Kenntnis genommen werden, dass es beides gibt.